Herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion Medizinische Versorgung auf dem Land. Wir wissen natürlich alle, in den kommenden Jahren droht dem Landkreis Friesland, der Stadt Wilhelmshaven, dem Landkreis Wittmund, Landkreis Wesermarsch ein Ärztemangel. Wir wollen hier heute diskutieren, welche möglichen Ursachen das natürlich hat. Das wissen viele von den Podiumsdiskussionsteilnehmern und natürlich auch, welche Lösungsvorschläge es dafür gibt. Dafür begrüße ich natürlich erstmal das fachkundige Podium. Wir fangen zu meiner Linken an. Da steht einmal Stefan Fied. Er ist allgemeiner Arzt in einer Gemeinschaftspraxis in Schortens. Schön, dass Sie da sind. Dann machen wir weiter mit Dr. Andreas Klose. Er ist Facharzt für Innere Medizin in Jever und natürlich ist er auch der Vorsitzende der Bezirksstätte Wilhelmshaven der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. In der Mitte steht Jan-Edo Albers, der Bürgermeister der Stadt Jever. Dann haben wir doch den Professor Dr. Michael Freitag, Allgemeinmediziner mit Schwerpunkt Versorgungsforschung an der Karl von Ossietzky Universität in Oldenburg und da ganz zuletzt Professor Dr. Hans-Gerd Notwang, er ist Dekan und Professor für Neurogenetik an der Karl von Ossietzky Uni in Oldenburg. Erstmal schön, dass Sie da sind, vielleicht einen kleinen Applaus. Und natürlich ist das eine Podiumsdiskussion veranstaltet von der Stadt Jever und von Radio Jade. Deswegen geht natürlich das Mikrofon gleich rüber an den Bürgermeister Jan-Edo Albers. Herr Albers, warum diese Diskussionsveranstaltung?
Ja, zunächst einmal erstmal allen herzlich willkommen, den Teilnehmern auf dem Podium und den Gästen hier im Rathaussaal. Ich freue mich über das durchaus rege Interesse an einem Thema, was die Stadt Jever wie viele andere auch aktuell natürlich umtreibt. Ist die Idee der Veranstaltung entsprechenden internen Informationsveranstaltung für den Rat aufgrund einer Anregung aus der SPD-Fraktion, die darum gebeten hatte, sich mal mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und der Referent, Herr Dr. Klose, hat mit mir gemeinsam aufgekommen und bei der Gelegenheit eben nicht nur die Praxis, wissenschaftliche Seite sozusagen mit an den Tisch holen, um gemeinsam eben die Problemlage erstmal zu erörtern und die Bevölkerung, die Politik gemeinsam zu informieren und dann eben zu gucken, ob es irgendwelche Lösungsansätze gibt, die mittel- bis langfristig zumindest Wirkung erzielen sollten.
So viel dazu schon mal vorab als alle Gesprächsteilnehmer. Wir müssen, glaube ich, einen Schritt weiter nach vorne gehen, weil die Verbindung bis hier hinten hin ist jetzt nicht so gut. Deswegen war es auch gerade ein bisschen abgehakt. Aber natürlich konnte man alles verstehen. Nun geht's auf jeden Fall erstmal los. Wir wollen Ihnen natürlich erstmal Zahlen, Daten und Fakten schaffen. Wie sieht's eigentlich aus mit der Ärzteversorgung hier im ländlichen Raum? Und deswegen übergebe ich das Mikrofon an Dr. Andreas Klose.
Ja, vielen Dank. Man nennt das ja heute so modernen Impulsvortrag, aus dem sich dann hoffentlich eine Diskussionsgrundlage stellt, von denen hier alle im Saal profitieren können. Ich darf einmal ganz provokativ gestern in der Ärztezeitung hervorheben, jeder vierte Hausarztsitz bleibt derzeit unbesetzt. Das ist das Bundesgebiet. Sie interessiert aber sicher nicht so sehr das Bundesgebiet, sondern wie sieht es hier bei uns in Jever und Umgebung aus. Ich habe einige Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen mir zuschicken lassen und in einem Vortrag verarbeitet. Rechts und links. Kannst du noch mal ein bisschen nach rechts? Was heißt Bedarfsplanung? Im sogenannten Lahnstein-Kompromiss 1993-94 der damaligen Koalition, Herr Seehofer war auch damals schon aktiv dabei, wurde gesagt, es droht eine Ärzteschwemme. Was müssen wir machen? Wir müssen die Zahl der Ärzte festlegen, es dürfen nicht mehr werden. Daraufhin ist es dann zu einer Bedarfsplanung gekommen, die bis vor 3 Jahren gegolten hat. Damals war es so, dass der Landkreis eines jeden Bundeslandes so weit runtergebrochen die Ärzte verteilte. Heute sieht es etwas anders aus. Da haben wir eine Unterteilung der Ärzte in die hausärztlichen Versorgungsbereiche, also die Hausärzte, und den fachärztlichen Versorgungsbereich aufgeteilt in 3 Gruppen. Allgemeine fachärztliche Versorgung, die Arztgruppen will ich nicht aufzählen, sehen Sie selbst, die spezialisierte fachärztliche Versorgung und die gesonderte fachärztliche Versorgung, die landesweit geplant wird. Es ist so, dass wir hier den hausärztlichen Versorgungsbereich Jefer haben. Der umfasst die Gemeinden Schottens, Wangerland und die Stadt Jefer, gelb gezeigt, kommt gerade noch durch. Und da spielt sich unsere Versorgung hier ab. Im Hausarztbereich, die allgemeine fachärztliche Versorgung ist wieder auf Landkreisebene, also Landkreis Friesland, dazu zählen HNO-Ärzte, Gynäkologen und so weiter, also bis runter in die Friesische Wede, einschließlich der Stadt Wilhelmshaven. Und dann die spezialisierte fachärztliche Versorgung, da sehen Sie, wie groß die Kreise zum Beispiel für uns Gastroenterologen sind als Beispiel. Ostfriesland nennt sich dieser Bereich, runter bis Leer und Meppen wird geguckt, sind genug von unseren Fachärzten da. Und dann kann man dort entsprechend, wenn dort Praxen frei werden, sich bewerben. Dankeschön, weiter. So, das ist jetzt auch ganz wichtig. Wir haben einen Bevölkerungsrückgang. Da zeigt sich zwischen 2013 und 2030, wie sieht der Rückgang, ich gehe hier mal ein bisschen hin, wenn das vom Radio her geht, damit man den Beamer sieht hier, beziehungsweise den Pointer. Da sieht man, wir werden voraussichtlich ungefähr zwischen 6 minus 6, also auf jeden Fall unter 4% Bevölkerungsrückgang haben. Sie sehen hier, dass gerade so Kloppenburg, der Bereich ist ja bekannt, sehr viele Kinder werden dort geboren, da haben wir einen Stillstand möglicherweise. Und es gibt einen Bereich, der wachsen wird. Ja, nächste. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir nachher auch diskutieren müssen, ist, die Medizin wird weiblich. Ja, einmal weiter. Wir können das anhand der Arztregistereintragungen sehen. Was sind Arztregistereintragungen? Wird bei der KV geführt und jeder, der sich niederlassen möchte, der eine Praxis übernehmen möchte, muss sich im sogenannten Arztregister eintragen. Das sind also die sogenannten niederlassungswilligen Ärzte. Da hatten wir einen Frauenanteil 1980 von 15%, 2014 von 50%. Und wir haben auch eine Anteilserhöhung von Fachärzten, 1980 21%, 2014 75%. Warum ist das sogar bei den Fachärzten? Weil sehr viel mehr ambulant gemacht wird, wie noch vor 30, 40 Jahren. Da fanden die fachärztlichen Dinge im Krankenhaus statt mit langen Liegezeiten, den Nachteilen dadurch. Heute wird sehr viel mehr ambulant erbracht. Darum sind natürlich auch die Fachärzte dafür nötig. Hier haben wir den Versorgungsgrad der Hausärzte im Jahr 2014. Die Jefersche Region, will ich jetzt nur ansprechen, hat also einen Versorgungsgrad über 110%. Das heißt, wir haben eine Vollversorgung. Ab 110, 115, 120% haben wir eine Überversorgung. Alles Zahlen, die im Prinzip auf der Berechnung von vor 26 Jahren gelten, ohne Rücksicht zu nehmen. Das wird sicher auch ein Diskussionspunkt, ohne Rücksicht zu nehmen, wie die Bevölkerung und damit die Patienten natürlich auch älter werden. Wir haben heute sehr viel mehr über 75, 80-Jährige als noch vor 26 Jahren. Aber das sind halt die politischen Vorgaben, die dazu führen. Hier sieht man Versorgungsgrad der Hausärzte 2030, eine Prognose der Kassenärztlichen Vereinigung. Sie sehen Jefer im Bereich 75-100%, also nahe der Unterversorgung, und wir werden unter 75% der derzeitigen Anzahl an Hausärzten in diesen roten Bereichen haben. Da gilt dann Unterversorgung, da finden Förderungen statt, da können wir auch drüber sprechen später. So, wie sieht's in Jefer aus? Kann man eigentlich überspringen, weil Jefer prognostisch so aussieht vom derzeitigen Stand und auch zukünftig, dass wir etwa 30% der ärztlichen Kollegen über 60 sind. Von diesen 30% ist ein Drittel über 65 in unserem Bereich hier Schortens, Jefer, Wangerland. Das heißt, da die Ärzte meistens bis 65, 68 ihre Praxen haben, werden wir, und das passt eben hierzu, es so haben, dass in 5 Jahren jede dritte Praxis einen Nachfolger sucht und der muss erstmal gefunden werden. Da möchte ich jetzt nicht mehr weiter drauf eingehen, das hat das gerade bestätigt. Das sind die einzelnen Regionen nach spezialer fachärztlicher Versorgung. Was macht die KV, ohne jetzt Werbung zu machen, aber wir sind ja verpflichtet, wir haben den Sicherstellungsauftrag, das sind alles diese Dinge, die wir in Angriff genommen haben, um Nachwuchs für uns zu generieren. Nur als Beispiel, dass wir die PJ-Messen machen. Wir haben ganz aktuell seit 3-4 Jahren eine Aktion aus Fahre von Herrn Wagenknecht damals initiiert, dass wir Studenten aus norddeutschen Universitäten, Magdeburg, Rostock ist dabei, Studenten zu uns einladen, sie zu EKG-Kursen, zu Sonografiekursen einladen. Und das soll nur ein Beispiel von ganz vielen sein, wo wir versuchen, diese zukünftigen Kollegen in unsere Region zu bringen. Da hat es auch schon Erfolge gegeben. Da hat es dann Kollegen gegeben, die nach Abschluss ihrer studentischen Tätigkeit im PJ dann in unseren Häusern entsprechend tätig waren. Das sind jetzt Fördermaßnahmen, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Vielen Dank. Das sollte so ein Anschluss sein, damit Sie wissen, worüber wir reden.
So, dann sind wir erstmal schon mal auf dem neuesten Stand sind. Vielen Dank an Dr. Andreas Klose. Ein Satz von Ihnen ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar haben Sie gesagt, in 5 Jahren sucht jede dritte Praxis einen Nachmieter, auch bei uns in der Region. Die Frage ist natürlich, gibt es denn so viele junge Studenten, die sagen, Mensch, Jever, schöne Stadt, da möchte ich gerne meine Praxis aufmachen oder ich übernehme eine Praxis von einem, der in Rente geht. Wissen Sie da genaueres drüber?
Jever hat den Vorteil, dass es eine attraktive Stadt ist. Nicht, dass nur, sie ist nicht deshalb attraktiv, weil ich hier geboren bin, sondern weil hier wir einen auch ja sogar einen Bevölkerungszuwachs haben im Augenblick. Man muss immer Folgendes bedenken. Wenn der Mann oder die Frau als Ärztin sich hier niederlassen will, ist es heute üblich, dass auch der Ehepartner einen Beruf hat und den sucht. Das heißt, das gesamte Umfeld, und das ist Aufgabe der Stadtorganisation, der entsprechenden Gemeinderäte und auch Bürgermeister natürlich, das Umfeld zu schaffen. Das ist ein wesentlicher Grund, dass zum Beispiel in ländlichen Strukturen, ich will die Stadt jetzt nicht nennen, weil das wäre nicht ganz fair, aber dass eben diese Städte für die Attraktivität der Ärzte sorgen müssen, dann kommen sie auch. Wenn genug da sind. Wir haben nicht mehr genug. Wir schaffen diese ein Drittel Ersatz, werden wir nicht schaffen. Ich hatte dieses Bild ja, dieses Tageblatt hier, die Ärztezeitung hochgehalten. Man kann dazu Namen nennen auch und Zahlen. Wir haben im Augenblick nach einer großen Umfrage wollen etwa 8% der Studienabgänger wollen in die Niederlassung, in den hausärztlichen Bereich. Das wird nicht reichen. Über die Dinge, wie wir das ändern können, da sollten wir dann vielleicht nachher noch mal drüber sprechen.
Sehr gerne. Aber dann gehen wir mal zu den Verantwortlichen, die die jungen Mediziner ausbilden, und zwar zu Professor Dr. Hans-Gerd Notwang. Er ist Dekan an der Uni Oldenburg und natürlich auch dafür zuständig, dass die ganzen jungen Mediziner natürlich auch hier in die Region kommen. Wie sieht es denn aktuell aus also bei Ihren Studenten? Haben Sie da so das Bild? Ja, die möchten auch gerne wirklich dann so Hausarzt im ländlichen Raum werden oder zieht es die dann doch alle in die Großstadt wie Oldenburg, Bremen oder Hamburg?
Die Frage kommt jetzt noch einige Jahre zu früh, weil wir jetzt erst die ersten Ärztinnen und Ärzte quasi vor Abschluss haben. Wir haben ja 2012, 2013 begonnen. Die Ärzte haben ein Studium von 6 Jahren vor sich, daher letztendlich genau jetzt im Herbst. Jetzt nächsten Monat, glaube ich, werden unsere ersten Studenten überhaupt das dritte Staatsexamen und damit die ärztliche Approbation erlangen. Und erst dann, und dann kommt auch noch die Facharztweiterbildung, das ist natürlich da schon die Weichenstellung. Wenn Sie dann Facharzt für Allgemeinmedizin werden wollen, ist eine wichtige Weichenstellung, aber die erfolgt jetzt erst. Von daher können wir aktuell, kann ich Ihnen noch wirklich keine konkreten Zahlen sagen. Wir haben schon die Rückmeldung immer wieder, wenn wir in die Studierendenschaft hineinfragen, dass unser Konzept, das wir ja haben, dass wir sehr früh unsere Studierenden in Hospitationen in ländliche Praxen schicken, dass sich das schon auch bemerkbar macht, dass wir auch einen Schwerpunkt Allgemeinmedizin in unserem Studium haben, durch eben eine Professur auch für Allgemeinmedizin, aber auch sonst im Curriculum, dass sich das auszahlen wird. Aber konkrete Zahlen kann ich Ihnen eben noch nicht nennen.
Aber das haben Sie mir auch im Vorgespräch schon erzählt. Ihnen geht es vor allen Dingen auch darum, dass man den Beruf des Allgemeinmediziners mal wieder so ein bisschen netter gestalten soll, wenn ich das so recht ausdrücken darf.
Ja, also ich glaube, ich kam ja auch bei Ihnen vorhin vor, wenn man wirklich anschaut, da ist Deutschland relativ schlecht, denn 90% unserer angehenden Ärzte und Ärztinnen wollen sich spezialisieren und nur 10% ungefähr gehen in die Allgemeinmedizin. Das ist, wie gesagt, weltweit oder europaweit zumindest ein sehr, sehr schlechter Wert. Da gibt es also auch Luft nach oben und es wird eben versucht, auch an anderen Standorten, dass wir die Allgemeinmedizin stärker im Studium verankern, den Studierenden auch zeigen, wie wichtig die Allgemeinmedizin ist und dass sie auch attraktiv ist, dass es letztendlich nicht nur einfach der Notdienst immer Samstag, Sonntag da ist, so wie man sich das früher, ich bin auch noch in der ländlichen Region in Süddeutschland groß geworden, die Kinderärztin war Tag und Nacht da, ganz klar, dass es nicht alles ist, dass sich da auch das Bild gewandelt hat, um ihnen sozusagen da ein bisschen die Furcht zu nehmen, sich später auf diesen Weg einzulassen.
Herr Professor Dr. Freitag, Sie sind Allgemeinmediziner, Sie haben sich dann aber dann doch dazu entschlossen, ich möchte nicht in den ländlichen Raum, sondern ich möchte gerne in Oldenburg bleiben. Warum haben Sie damals entschieden, ich möchte trotzdem in Oldenburg bleiben?
Ja, also mich hat es von Anfang an gereizt, an der Universität weiterzuarbeiten und eben auch die Nachwuchsarbeit mitzugestalten. Von den Patienten bin ich nicht losgekommen, also ich bin auch immer noch in der Patientenversorgung selbst tätig, also 2 halbe Tage die Woche in einer ganz normalen Hausarztpraxis. Der ländliche Raum, ich bin selber im ländlichen Raum aufgewachsen und könnte mir das auch gut vorstellen, aber im Endeffekt geht es auch um die kurzen Wege. Ich habe jetzt schon einen relativ komplizierten Lebenswandel mit Uni plus Praxis und auch noch größere Familie zu Hause. Von daher lässt sich das so ganz gut vereinbaren. Aber als ich nach Oldenburg kam vor 3,5 Jahren, gab es auch Anfragen, weiter außerhalb in Praxen mitzuarbeiten. Da kommen halt dann die Wegezeiten dazu. Genau, aber ansonsten, ich kenne auch, also wir haben von unseren 130 Lehrpraxen, die wir sozusagen betreuen, auch sehr attraktive Praxen, also bei denen ich auch sofort gerne mitarbeiten würde.
Ja, vielleicht einfach auch, es ist einfach auch ganz wichtig, dass wir sehr. Denn das werden Sie vielleicht auch von Ihren Berufserfahrungen haben. Das impft schon den Nachwuchs an, wenn da jemand vor mir steht, der mit Begeisterung von seinem Fach redet. Das Biologe kann ich auch nur sagen, das prägt einfach, ob jemand in die eine Abteilung geht an der Universität oder die andere, mit welcher Begeisterung auch hier über das eigene Fach gelehrt wird. Da wir brauchen diese Leute auch an der Universität, weil wir eben damit schon erwärmen können.
Aber Sie haben mir auch im Vorgespräch gesagt, so Allgemeinmediziner hat eigentlich einen schlechten Beruf. Also schlechte.
Schlechten Beruf nicht, sondern tatsächlich viele Leute oder viele angehende Ärzte, nehme ich noch immer an, schätzen an sich diese Technikorientierung in den Spezialisierungen mehr. Es muss ja auch Erklärungen geben, warum nur 10% der angehenden Mediziner Allgemeinmedizin dann machen wollen als Facharzt oder Fachärztin. Also da muss man eben auch entgegenwirken. Durch eben solche Leute, die dann versuchen, die Begeisterung zu wecken und die dann auch letztendlich, Herr Freitag wird vielleicht nachher noch drauf kommen, die Weiterbildung organisiert, die hier eben auch Strukturen schafft, die dann den angehenden Ärztinnen und Ärztinnen es erleichtert, hier die Facharztausbildung zu machen. Denn die Allgemeinmedizin hat da natürlich auch ein Problem. Sie müssen das ganze Breite abdecken. Und das müssen eben dann die angehenden Ärzte in der Weiterbildung in 6 Jahren alles erlernen. Das ist manchmal ein holpriger Weg und da denken wir auch, wenn wir da Verbund oder Projekte schaffen, wo wir hier ihnen das erleichtern, weil sie einfach sozusagen auf ein Gleis gesetzt werden und der Zug mit ihnen im Schlepptau mehr oder weniger durch die 6 Jahre relativ zielstrebig durchfährt, dass das eben auch hilft.
Genau, da spielen dann natürlich auch die Lehrpraxen hier auch in der Region natürlich auch eine große Rolle. Können Sie noch mal kurz erklären, was sind diese Lehrpraxen überhaupt und wofür sind die gut?
Also ganz kurz anmerken, dass es auch nicht nur um die Allgemeinmedizin geht, sondern in allen Fachgebieten werden eigentlich momentan Ärzte gesucht, auch in der Augenheilkunde, Kinderheilkunde und so weiter. Es ist also geht nicht nur darum. Und es gibt ja auch schon positive Entwicklungen in den letzten Jahren. Also dieser Anteil von knapp 10% ist jetzt schon so bei 11-12% und sozusagen je mehr dafür getan wird und auch je früher die Studenten das Ganze kennenlernen, umso eher können sich das auch vorstellen. Also da gibt es schon ganz gute Entwicklungen auch. Lehrpraxen?
Genau.
Also die Medizinstudenten in ganz Deutschland müssen in ihrem Studium ja Praktika machen. Die heißen bei Medizinstudenten Formulaturen. Mehrere Monate in den 6 Jahren Medizin, also erst Krankenpflegepraktikum, dann Formulaturen. In Oldenburg ist es ein bisschen anders organisiert, weil die Studenten da schon sehr früh in die Praxen reingehen, also auch schon in den ersten 3 Jahren. Die erste Hospitation, nennen wir das, ist schon nach 10 Wochen. Also die Studenten, die jetzt angefangen haben, die gehen schon im Dezember zum ersten Mal für eine Woche in die Praxis. Das Ganze ist aber sehr strukturiert mit Logbuch und die haben da ganz spezifische Aufgaben und lernen eben die Praxen sehr früh kennen. Und ist so ein bisschen auch als Gegenpol gedacht für die ansonsten vorherrschende Technikorientierung in der Medizin. Ja, also oftmals haben die Studenten, sind früher in Intensivstationen oder im OP, bevor sie überhaupt in einer Praxis waren. Also ich habe zum Beispiel in Heidelberg studiert und war erst im 5. Studienjahr zum ersten Mal für einen halben Tag in der Praxis. Das hat sich mittlerweile deutlich geändert, weil man eben festgestellt hat, die Studenten müssen frühzeitig Patientenkontakt haben, müssen frühzeitig die Perspektive der Primärversorgung kennenlernen und können dann auch im Krankenhaus besser arbeiten. Also das tut allen gut. Also auch die Leute, die später vielleicht Anästhesie machen oder Neurochirurgie, die profitieren auch, wenn sie frühzeitig Kontakt mit der Hausarztpraxis hatten.
Nun kommt natürlich ja dann aber auch die Städte und Gemeinden in den Vordergrund. Die müssen sich natürlich attraktiv aufstellen, um junge Menschen hier zu halten. Und da richte ich mich wieder an den Bürgermeister der Stadt Jever, Jan-Ido Albers. Was kann die Stadt Jever tun, um zu sagen, junge Mediziner, hallo, hier ist Jever, bleibt hier?
Also letztendlich hat Herr Dr. Klose ja schon den Weg aufgezeigt. Die Stadt muss insgesamt versuchen zu zeigen, wie attraktiv sie ist, welche Angebote sie einem Berufsanfänger allgemein machen kann in Sachen Kinderbetreuung, Bildung und Organisationen des täglichen Lebens. Und da haben wir tatsächlich ganz gute Voraussetzungen jetzt schon. Auch was die Versorgung im Bereich Lebensmittel und so weiter anbelangt, ist Jever gut aufgestellt. Also das Kunststück wird sein, das dahin zu transportieren, wo die Studenten sozusagen sind, diejenigen, die demnächst dann also anfangen sollen und sich überlegen sollen, dass sie hier bei uns eine Praxis aufmachen bzw. übernehmen wollen. Und wir fangen genau mit diesem Informieren und dem an die Leute herangehen heute. Denn die Veranstaltung verbindet ja einerseits die Praxis und andererseits die Uni und auch die Stadt Jever miteinander, ist also sozusagen unser erster Schritt, um genau diesen Weg zu gehen. Aber noch viel wichtiger ist, da kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt auch drauf, ist tatsächlich, dass es in den Köpfen der Politik ankommen muss, was für Probleme bestehen und welche Hebel wirklich umgesetzt werden müssen, weil tatsächlich nicht hier unten bei uns, sondern über die Parteien nach oben hin die in notwendigen Entscheidungen dann auch vorbereitet und umgesetzt werden müssen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion auch dieser heutigen Veranstaltung.
Wen nehmen Sie da in die Pflicht? Also Bundesregierung oder Landesregierung?
Letztendlich fängt es sogar ganz oben auf Bundesebene an bei der Frage, wie viele Studienplätze man im medizinischen Bereich zur Verfügung stellt. Ich nehme so ein bisschen das vorweg, aber das war das, was mich also massiv aufgeregt hat, als ich bei der Infoveranstaltung von Herrn Dr. Klose eben erfahren habe, dass die Bundesregierung eben seit der Wende die Studienplätze zurückgefahren hat, obwohl eben die Entwicklung mit den angeblichen Ärzteschwärmen überhaupt nicht eingetreten ist, ist nie wieder eine richtige Änderung eingetreten. Man fängt jetzt zaghaft an, das zu verändern, auch bei uns hier in der Region. Aber das ist natürlich in Wirklichkeit viel zu spät, um die jetzt anstehende Entwicklung sozusagen aktiv auch angehen zu können. Und da müssen wir jetzt also wirklich richtig Gas geben. Und darum hoffe ich sehr, dass die heute zahlreich anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der politischen Parteien das auch mitnehmen und ihren Bundespolitikern entsprechend auf die Fußnägel treten, damit wir da Änderungen herbeiführen können.